ARD.
Ich will ein Organigramm für den Frauenfußball im DFB. Ich will eine Direktorin, ich will einen Vorstand, ich will jemanden, der für den Mädchenfußball zuständig ist, ich will jemanden, der für den Spitzenfußball bei den Frauen zuständig ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Strukturen haben wir noch nicht.
Sportschau F, das EM-Special.
Hey, ich bin Christina, ich bin Reporterin beim NDR in der Sportredaktion und für euch bei dieser Fußball-EM. Genauer, ich bin immer da, wo das deutsche Team auch ist, beim Training, bei den Spielen, davor und danach. Ich kann euch also versprechen, in diesem Podcast seid ihr richtig nah dran. Und mittendrin in dieser EM, denn unser Team ist überall dort, wo es wichtig ist. Oder spannend, oder lustig, oder auch einfach mal unterhaltsam. Immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Dentro l'area, il gol del vantaggio, ancora Girelli, colpo di testa.
Da hört ihr den erlösenden Treffer zum 2:1 durch Christiana Girelli gegen Norwegen. Die italienische Kapitänin war wohl die Spielerin des Abends. Zweimal traf sie und katapultierte Italien damit als erstes Team ins Halbfinale. Aber kurz von vorn, denn richtig spannend wird dieses Viertelfinale erst in der zweiten Hälfte. Eben zuerst durch den Treffer von Girelli, dann bekommt Norwegen einen Foulelfmeter zugesprochen, den Kapitänin Ada Hegerberg verschießt. Die stand zuvor ja wegen angeblichen Formtiefs in Norwegen hart in der Kritik, nur um wenige Minuten später doch den Ausgleich zu machen. In der 90. Minute trifft Girelli aber per Kopf und löst damit das italienische Halbfinalticket. Ja, das waren natürlich wunderschöne Bilder, wie sich die Italienerinnen da vor ausverkaufter Hütte in Genf in die Arme gesprungen sind. Auch wenn ich sagen muss, dass ich bei diesen grünen Trikots wirklich die ganze Zeit den VfL Wolfsburg vor Augen habe. Aber nun gut. Später in der Folge bekommt ihr dann natürlich noch eine Einschätzung zum zweiten Viertelfinale heute Abend. Jetzt wird aber erstmal eine Runde geschnackt. Leute, mich hat Lena Kassel am Mikro beehrt. Lena ist in der Fußballwelt mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Sie ist umtriebig und gern gesehener Gast in diversen Formaten, außerdem Fußballjournalistin und Podcasterin. Ich habe sie in Tessin erreicht, eigentlich direkt um die Ecke, wie fast alles hier in der Schweiz. Aber das schlechte Tessiner Hotel-Internet hatte dafür gesorgt, dass Lena ihr Video nicht anmachen konnte, damit der Ton besser funktioniert, sodass ich nur mich sehen konnte, was irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Spaß gemacht hat's aber natürlich trotzdem. Erstmal schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Lena, ich steige mal direkt ein. Ich komme mir richtig bescheuert vor, dass ich hier mit mir selber spreche. Alles gut. Wie nimmst du das Turnier denn wahr? Sag ich mal, aus der fachlichen Perspektive, findest du auch, dass sich der Fußball an sich bei den Frauen verbessert hat, wenn wir jetzt beispielsweise vom Spielstil reden, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren?
Ich glaube, das ist die schnellste, technisch stärkste, individuell stärkste Europameisterschaft, die wir je im Frauenfußball gesehen haben. Ich finde, das Niveau und das Grundniveau aller Mannschaften, die an diesem Turnier teilnehmen, ist extrem gestiegen. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten hatte man immer Ausreißer nach unten. So sage ich es mal, sehr, sehr deutliche Ergebnisse. Die Spanierinnen klammere ich jetzt mal aus. Ja, die sind die einzigen, die so ein bisschen über allem schweben, habe ich das Gefühl. Ja, auch die Mannschaft, die sowohl Belgien als auch Portugal deutlich abgestraft haben. Aber so das Grundniveau, finde ich, auch von den Nationen, die vielleicht das erste Mal mit dabei sind, wie die Polinnen. Aus deutscher Sicht können wir es ja bezeugen im ersten Gruppenspiel, wie stark die dann auch waren und wie auch da die Ambitionen sind, in Polen selber den Frauenfußball voranzutreiben. Das hat ja auch die Trainerin immer wieder gesagt. Oder auch Nationen wie Finnland, Island. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie stark das Niveau in der Breite geworden ist. Aber wenn wir auch die Spitze anschauen, finde ich schon, dass dort, und dahin bewegen wir uns ja immer mehr in unserem Zeitgeist, der sogenannte Star-Kult, Personenkult, dass wir mittlerweile auch Spielerinnen haben, die total gut dahingehend auch funktionieren, die sozusagen kleine TikTok-Clips produzieren, weil sie einfach unfassbar stark spielen. Also ich kann mich da an das Tor von Cascarino erinnern gegen die Niederländerin jetzt in der Gruppenphase. Ich habe zahlreiche Clips von diesem Tor gesehen und ich glaube, so funktioniert das dann halt auch, ja, dass du dann vielleicht Leute auch überzeugen kannst, die normalerweise gar nichts mit dem Frauenfußball zu tun haben, aber die sehen, wow, das ist ein Tor, wenn du da sozusagen das Geschlecht unkenntlich machst, würde jeder sagen, was ein tolles Tor.
Das ist ja schon ein ziemlich positiver Aspekt. Und wenn man jetzt aber trotzdem die Entwicklung so betrachtet, ich meine, Laura Freigang, dieses Zitat von ihr ist ja jetzt auch durch die Decke gegangen da vor der EM mit, sie möchte gar nicht, dass der Fußball der Frauen komplett angeglichen wird an den der Männer, weil eben der Frauenfußball seine eigene Identität auch hat. Siehst du das auch teilweise kritisch, dass das in so eine Richtung laufen könnte wie bei den Männern?
Ich glaube schon, dass der Frauenfußball aufpassen muss, dass er den Männerfußball nicht als das Nonplusultra glorifiziert. Ich habe schon das Gefühl, dass man so seinen kleinen Zeh ins Männerbecken mal reingehalten hat und schon auch da teilweise in eine Richtung tendiert hat, wo ich sage, oh, passt auf. Ja, es gibt auch den Supercup bei den Frauen, es gibt die Nations League, es gibt die erste Millionenablöse einer Spielerin, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Also es passiert schon sehr, sehr viel in diese Richtung, aber ich glaube schon, dass die Protagonistinnen an sich das schon so begreifen, dass sie ihr Alleinstellungsmerkmal, und das ist eine andere Kultur. Und das ist erstmal wichtig, dass wir endlich mal diese Debatte führen, ja? Weil wir ganz, ganz lange diese Debatte geführt haben, oh ja, der Frauenfußball ist langsamer, ist nicht so athletisch und irgendwie, wenn Frauen gegen Jungs spielen, verlieren die ja immer. Ja, das ist ja auch klar. Also wenn es da keine sportlichen, also körperlichen Unterschiede gäbe, würde es ja nur einen Fußball geben. Gibt es ja aber nicht. Es gibt Frauenfußball und es gibt Männerfußball, weil es eben unterschiedliche körperliche Voraussetzungen sind. Aber es gibt auch zwei unterschiedliche Kulturen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir endlich diese Debatte führen, weil da kann der Frauenfußball auch sein eigenes Feld mal ein bisschen abstecken und sagen, ja, wir sind anders. Wir haben andere Persönlichkeiten, wir haben eine andere Fanlandschaft, wir sind sehr, sehr durchlässig noch, wir sind noch ein bisschen roher. Und das ist all das, was wir uns auch bewahren möchten. Es geht nicht um Gleichheit, es geht um Gerechtigkeit. Es geht um eine gerechte Bezahlung. Es geht nicht um die gleiche Bezahlung. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, den wir auf jeden Fall viel mehr besprechen sollten. Das fordert übrigens auch keine einzige Spielerin. Ja? Sie will nicht genauso viel verdienen wie der Mann. Will sie
ja, das
nicht.
Ist irgendwie echt immer genial, ne? Dass das immer aufkommt und nie eine Spielerin das in irgendeiner Art und Weise gefordert hat. Wir sprechen davon, dass irgendwie der Fußball der Frauen sich immer weiterentwickelt. Haben mit Wolfsburg und Bayern eigentlich nur zwei Mannschaften in Deutschland, die im internationalen Vergleich versuchen mitzuhalten, muss man es ja sagen. Mit der Champions League, das sind ja beide Teams krachend im Viertelfinale gescheitert. Hast du das Gefühl, dass Deutschland so langsam im internationalen Vergleich so ein bisschen hinterherhinkt?
Leider ja. Ich habe die Befürchtung schon, wir sehen, wie weit und wie gut sich auch die anderen Ligen professionalisiert haben, ob das jetzt in England ist, in Spanien, aber auch in Frankreich. Und wir sehen auch, dass einige Starspielerinnen auch unsere deutsche Frauenbundesliga ja verlassen. Ja, es ist ein tolles Signal, dass Clara Bühl beispielsweise jetzt bei den Bayern verlängert hat. Ist ja auch eine Spielerin, die, glaube ich, so ein bisschen an der Weltklasse kratzt zumindest, noch sehr, sehr jung ist und dementsprechend schon durchaus andere Angebote gehabt haben könnte. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch Jule Brandt, die beispielsweise jetzt geht und zu Olympique Lyon wechselt und richtig Geld verdienen, tust du eben auch eher in den anderen Ligen. Und ich glaube, das ist mittlerweile schon auch ein Anreiz für Spielerinnen zu sagen, hey, okay, ich gehe in eine andere Liga. Und ich glaube, ja, wir sollten mal ein bisschen unseren Geist weiten. Was könnten wir denn machen? Und es ist nun mal immer noch so, dass der Frauenfußball dem DFB unterstellt ist. Und ich habe schon so ein bisschen dieses Gedankenexperiment zumindest mal gewagt. Warum sollte es denn nicht einen eigenen Verband geben, nur für den Frauenfußball? Ja, warum sollte es das nicht geben, ähnlich wie beim Männerfußball, die Deutsche Fußballliga, die DFL, die nochmal ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten hat, vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf Dinge hat. Ja, beim DFB ist ja auch noch der Amateurbereich unterstellt, der Jugendfußball und so weiter und so fort. Und warum sollte man da nicht so seinen Geist mal ein bisschen weiten und sagen, okay, wenn wir massive Investitionen auch wollen in Deutschland, in der Frauenbundesliga, wäre es vielleicht eine Option, da einen komplett neuen Verband oder einen extra Strang beim DFB zu etablieren. Und jetzt bin ich froh, ja, wir haben mit Nia Künzer endlich mal eine Direktorin Frauenfußball, die erste ihrer Art. Da darf sie aber nicht aufhören. Ich will ein Organigramm für den Frauenfußball im DFB. Ich will eine Direktorin, ich will einen Vorstand, ich will jemanden, der für den Mädchenfußball zuständig ist, ich will jemanden, der für den Spitzenfußball bei den Frauen zuständig ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Strukturen haben wir noch nicht. Und ich glaube, die braucht es aber, um sich weiter zu professionalisieren und auch endlich mehr Geld in diese Liga zu bekommen. Und da sind, glaube ich, andere Nationen weiter.
Das Thema Mädchenfußball hast du auch gerade angesprochen. Du hast selber ein Buch geschrieben über deinen, ja, das heißt ja sogar Aufstiegskampf und wie du dich auch in dieser Männerdomäne ja durchsetzt. Glaubst du, dein Leben oder dein Werdegang wäre anders gelaufen, wenn du schon mehr diese weiblichen Vorbilder gehabt hättest, wie beispielsweise eine Laura Freigang oder eine Julia Gwynne, wenn die dir gezeigt hätten, guck mal, so geht's auch, und für Mädchen und Frauen ist das genau das gleiche Feld, wie es für Männer sein kann.
Ich muss schon sagen, dass ich damals keine Vorbilder hatte. Und ich habe ja auch meine fußballerische Karriere, die ja durchaus auch da war, bis in der dritten Liga, ich habe sie irgendwann beendet, weil ich eben nicht die Vision hatte, hey, okay, ich werde damit irgendwann vielleicht doch mein Geld verdienen und ich muss nur lang genug dranbleiben, sondern für mich war klar, ich habe kein soziales Netz, was mir das irgendwie hätte finanzieren können. Ich muss selber Geld verdienen, also musste ich mich entscheiden zwischen meiner Fußballkarriere und eben meiner beruflichen, und ich habe mich dann eben fürs Geldverdienen entschieden und musste das auch. Und ich glaube schon, wenn ich da ein paar mehr Lebenswege gehabt hätte, die anders ausgesehen hätten und wo ich mich dran hätte orientieren können, dann ja, vielleicht wäre ich länger dabei geblieben. Und dementsprechend finde ich das sehr, sehr toll, dass jetzt auch die Spielerinnen, dass sie ja auch sehr, sehr präsent sind, ja, in den sozialen Medien, ein bisschen auch die Tür aufmachen, dass man reinschauen kann, wie sieht so das Leben aus, sich auch stellen, viele Interviews geben. All das hilft, glaube ich, ganz, ganz vielen jungen Mädchen, da auch, ja, sich inspiriert zu sehen und seinen Weg auch weiterzugehen, aber nichtsdestotrotz, es darf auch nicht nur an den Spielerinnen liegen, Anreize zu schaffen, dass Mädchen und Frauen länger in diesem Sport bleiben, sondern da sind dann auch die Verantwortlichen für zuständig, dass sie die Strukturen auch schaffen, damit Mädchen Bock haben, weiterhin Fußball zu spielen. Und das ist ja gerade bei jungen Personen ganz, ganz rudimentär. Guter Trainingsplatz, passendes Trikot, Fußballtasche, Physiotherapie, ja, sowas, ja. Und das muss eigentlich alles da sein, damit man wirklich lange Bock hat, Fußball zu spielen, auch als Frau.
Ich danke dir für diese Einordnung und das Gespräch.
Ja, für vielen Dank.
Bedanke ich mich auch.
Ich mich auch.
Ja, spätestens seit der Folge vom 9. Juli, bei der Opa von Janina Minge eine sehr große Rolle gespielt hat, wisst ihr, dass ich ein sehr großes Herz für Großväter habe. Und jetzt hat Torhüterin Ann-Kathrin Berger mit ihrer, ja, auch ein bisschen witzigen Story zu ihrem Opa mein Herz erwärmt. Der war nämlich beim Spiel gegen Dänemark in Basel dabei, und auf die Frage, ob er auch beim Viertelfinale mit am Start sein werde, gab es für mich dann den
O-Ton des Tages.
Also mein Opa ist vor ein paar Tagen 92 geworden, und meine Motivation einfach ist, dass er ins Finale kommt. Er hat gesagt, Viertelfinale, Halbfinale lohnt sich nicht, wenn, dann kommt er ins Finale. Also von dem her habe ich da schon meine eigene Motivation, so weit zu kommen und ihn einfach stolz zu machen.
Ja, und auf nochmalige Nachfrage hat Ann-Kathrin dann nochmal bekräftigt.
Er meint es wirklich ernst. Er kommt tatsächlich wirklich nur zum Finale. Und daher habe ich ihn auch versucht zu überreden, aber er ist eine harte Nuss.
Jetzt schauen wir aber nochmal auf das anstehende Viertelfinale heute Abend, Schweden gegen England.
So, ich stehe jetzt vor der Tür von meiner Kollegin Ina Kast.
Guten Abend.
Hallo, Ina.
Hallo.
Pass auf, was du sagst, das Mikro ist schon an.
Oha.
Alter, hast du ein großes Zimmer.
Ist das so?
Ah, da meinst du, es ist die Hälfte.
Vielleicht kommt das nicht in den Podcast rein. Das ist mir sehr unangenehm.
Doch, das bleibt alles drin. Ich stehe hier nämlich gerade im Zimmer meiner Kollegin Ina Kast. Ina kennt nämlich beide Teams, Schweden und England, ziemlich gut. Und deswegen wollte ich sie einfach mal fragen.
Nimm mal Platz erst.
Ja, ich nehme erst mal Platz. Ina, was kann man da denn heute Abend erwarten? Setz dich aber erstmal in Ruhe hin.
Ja, ich rücke näher.
Also ich erwarte ein sehr körperlich betontes Spiel, aber auch ein spielerisch wirklich tolles Spiel und vor allem ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also ich kann wirklich gar nicht sagen, wer da die Nase vorn haben wird. Das ist total ausgeglichen in meinen Augen. Kann gut sein, dass es in die Verlängerung geht, dass wir ein Elfmeterschießen sehen werden. Da bin ich sehr gespannt, wie die eher junge Torhüterin Hannah Hampton das machen wird. Die ist ja 23, 24 Jahre jung. Sowas hat sie auf der Bühne noch nicht miterlebt, also vor allem nicht im englischen Trikot. Ich würde es mir fast wünschen, dass es zum Elfmeterschießen kommt.
Und hast du irgendwelche Spielerinnen im Kopf, bei denen man sagen muss, okay, auf die muss man ganz genau achten?
Ja, also bei England ist ja Lauren James bislang wirklich richtig, richtig stark. Die ist ja noch relativ jung, Anfang 20 erst, aber bei den Engländerinnen, da können ja alle ein Tor schießen, hat man ja gegen Wales gesehen, ob jetzt auch eine Alicia Russo und auch Georgia Stanway kann Tore schießen, die kennen wir ja aus der Bundesliga. Ja, also Torgefahr überall und bei Schweden dreht sich alles um Aslani, die ist Kapitänin von diesem Team und Trainer Gerhardsson hat alles um sie herum gebaut, hat ihr die richtigen Spielerinnen zur Seite gestellt und ja, also auch da natürlich viel Torgefahr bei den Schwedinnen. Deutschland hat es leidvoll erfahren.
Dankeschön, das war's schon.
Sehr gerne.
So, Dolle, danke dann auch an euch, dass ihr euch diese Folge wieder angehört habt und ich verabschiede mich. Bis morgen.